ARD Sounds.
Deutschland Ende Juni. Temperaturen weit über 30 Grad. In Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt werden 41,8 Grad gemeldet. Hitzerekord. Und diese Hitze ist gefährlich. Menschen sterben, Züge und Straßenbahn fahren nicht mehr, Autobahnen werden gesperrt und Wohnungen werden viel zu warm. Und auch die Wirtschaft leidet. Das Wirtschaftsunternehmen Prognos hat berechnet, allein die Hitzewelle Ende Juni kostete Deutschlands Wirtschaft über 6 Milliarden Euro. Und auch die Energieversorgung in Europa wird auf die Probe gestellt. In Frankreich und der Schweiz beispielsweise können Atomkraftwerke nicht planmäßig betrieben werden. In Deutschland leiden Solaranlagen und Stromkabel unter den extremen Temperaturen. Welche Auswirkungen hat die Hitze? Und wie muss die Energieversorgung perspektivisch aufgestellt sein, damit sie den hohen Temperaturen trotzt oder wir, besser noch, die Sonnenstunden optimal nutzen können? Darüber spreche ich für diese Folge vom ARD-Klima-Update mit Katja Jansen vom SWR, die dazu recherchiert hat, und mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert vom DIW in Berlin. Ihr findet alle 14 Tage eine neue Folge vom ARD-Klima-Update in der ARD-Sounds-App. Ich bin Theresa Brenner, schön, dass ihr zuhört.
Das ARD-Klima-Update.
Meine Kollegin Katja Jansen vom SWR recherchiert schon seit einer ganzen Weile zur Energieversorgung bei hohen Temperaturen und anscheinend sind die Stromkabel so ein neuralgischer Punkt, sodass es dann vermehrt zu Stromausfällen kommt. Und mit ihr spreche ich für diese Folge vom ARD-Klima-Update. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Katja.
Hallo Theresa.
Bevor wir über die Energieversorgung in Deutschland sprechen, lass uns kurz nochmal nach Frankreich und auch in die Schweiz gucken, wo mal wieder, muss man ja sagen, Atomkraftwerke wegen der Hitze vom Netz mussten Ende Juni und auch jetzt im Juli nochmal.
Ja, da haben sich in den vergangenen Wochen wirklich wieder so ein bisschen die Meldungen gesammelt. In Frankreich, da wurden zum Beispiel die Reaktoren in Nogent-sur-Seine nördlich von Paris oder im Bugey nahe Lyon vom Netz genommen. Andere Reaktoren mussten gedrosselt werden, also können nicht mehr mit voller Leistung produzieren. Und auch in der Schweiz musste das AKW Betznau vorübergehend vom Netz.
Und das sind, so liest man eigentlich immer, die gleichen Atomkraftwerke, die da gedrosselt werden müssen oder sogar vom Netz genommen werden müssen. Was ist denn bei denen bei Hitze das Problem? Weil kühlen müssen ja eigentlich alle Kraftwerke.
Ja, kühlen müssen wirklich alle. Der Unterschied ist die Art und Weise, wie sie kühlen. Denn jetzt erstmal sind Atomkraftwerke betroffen, die mit Flusswasser kühlen. Nehmen wir mal als Beispiel das AKW Betznau in der Schweiz. Da sind wir am Fluss Aare. Das ist so ein Nebenfluss vom Rhein. Tolles, oft leicht türkis schimmerndes Wasser. Das Atomkraftwerk, das liegt auf einer Insel in der Flussmitte, wird da so umspült vom Wasser. Und hier funktioniert die Kühlung eben als sogenannte direkte Flusswasserkühlung. Also Wasser aus der Aare wird in Rohren ins Kraftwerk geleitet. Dieses Flusswasser, das fließt dann in den Rohren durch, naja, man kann sich das vorstellen wie so eine Kammer mit heißem Wasserdampf und kühlt den so weit runter, dass das Wasser aus der Luft wieder kondensiert und flüssig nach unten tropft, wo man es dann nehmen und wieder neu in den Kreislauf zum Verdampfen schicken kann. Das Flusswasser kommt dabei nicht mit dem radioaktiven Teil des Kraftwerks zusammen und bleibt eben in den eigenen Rohren, aber es wird in diesen Rohren durch den Prozess wärmer.
Und warum ist so viel wärmeres Wasser ein Problem? Also kühlt das dann nicht mehr genug oder warum ist das wichtig?
Es kühlt schon, aber
letztendlich ist das einfach der Gewässerschutz, der dabei eine Rolle spielt.
Sagt Sarah Beck, sie ist die Leiterin der Sicherheitsforschung bei der Gesellschaft für Reaktorsicherheit GRS. Und neben der Temperatur des Wassers, das nach dem Kraftwerk wieder in den Fluss kommt, ist gerade in den Hitzewellen noch ein anderer Faktor wichtig.
Je nachdem ist es so, dass die Gewässer ja auch an Volumen verlieren, also dass man einfach weniger Wasser hat und dementsprechend dann auch zusätzlich noch deswegen davon absieht, die weiter zu betreiben. Das ganze Ökosystem will man natürlich deswegen schützen. Das hat aber nichts mit der Sicherheit der Kernkraftwerke zu tun.
Genau, also man kann sich diese Kühlleitung wie so eine Schlaufe vorstellen, die durch diesen heißen Dampf, durch diese Dampfkammer durchführt. Und das kalte Wasser im Rohr nimmt beim Durchfließen eben die Wärme auf. Und wenn das Wasser durch die Schlaufe durchgeflossen ist, kommt es zurück in den Fluss. Da sind das im Zweifel nur ein paar Grad mehr. In der Schweiz hat einer der Betreiber kürzlich mal konkrete Werte genannt. Da waren es beim einen Kraftwerk im Mittel 3,6, beim anderen 6,5 Grad. Dieses Kühlwasser vermischt sich ja auch noch mit dem Flusswasser. Also es macht den Fluss am Ende wirklich nur etwas wärmer. Mhm. Aber trotzdem, die Ökosysteme packen das schnell nicht mehr. Und ab einem gewissen Wert verbieten die Behörden dann einfach solche Kühlprozesse oder schränken sie stark ein. Dann darf im Zweifel also nur noch weniger oder auch mal gar kein Strom mehr produziert werden mit den Kraftwerken, um die Ökosysteme der Gewässer eben am Ende nicht zu zerstören.
Mhm. Weil die sich ja auch generell bei Hitze von alleine schon weiter aufwärmen. Das spielt wahrscheinlich ja dann auch noch eine Rolle. Aber wäre denn der Spielraum größer, wenn man nicht mit Flusswasser kühlen würde, wenn man mehr Fläche hätte sozusagen?
Ja, ist er. Also bislang haben wir bei den Flüssen in der Regel die niedrigsten Grenzwerte für die Temperaturen bei der Wiedereinleitung von diesem Kühlwasser. Kraftwerke, die jetzt zum Beispiel mit Meerwasser kühlen, auch das ist ja ein typisches Setting, die können mehr Hitze ab. Und auch bei den Flüssen gibt es nochmal je nach Land und Fluss Unterschiede. Als wir in Deutschland noch Atomkraftwerke genutzt haben, da waren zum Beispiel die Grenzen für die Isar strenger als bei der Weser. Also da sieht man, es ist regional wirklich unterschiedlich. Und es gibt auch noch andere Kühlverfahren, die zusätzlich oder ganz mit Kühltürmen arbeiten. Auch diese Kraftwerke können oft etwas höhere Temperaturen kompensieren.
Soweit also zu diesem Kühlprozess. Aber wie ist es denn im Kraftwerk selbst bei Hitze? Kommen Atomkraftwerke mit so hohen Temperaturen klar generell?
Ja, bislang und auch im Rahmen, der durch die Erderwärmung jetzt erstmal absehbar ist, wohl ja. Auch da ist die GRS-Sicherheitsexpertin Sarah Beck ziemlich deutlich.
Dazu muss man einfach wissen, es gibt ja viele Forschungsarbeiten, es gibt Arbeiten dazu und auch Sicherheitsnachweise dazu, wie sich unter Extremwetterlagen Kernkraftwerken in der Sicherheit verhalten. Und da muss man sagen, dass es eben keine Sicherheitsrelevanz hat, dass man auch bei Temperaturen von über 40 Grad keinen Einfluss auf die Sicherheit hat.
Okay, ist ja schon mal beruhigend.
Also die sind da wirklich noch ziemlich entspannt. Um zu verstehen, warum, schauen wir uns vielleicht nochmal genauer an, wie so ein Atomkraftwerk eigentlich funktioniert. Es gibt grob zwei Kraftwerksbereiche. Im ersten, dem nuklearen Bereich, da werden die Uranatome gespalten. Dabei entsteht super viel Wärme. Also locker mal 300 Grad plus ist es da drin heiß. Also 40 Grad draußen sind nichts im Vergleich.
Ja.
Das soll aber auch so, denn genau daraus ziehen wir die Energie aus dieser Wärme. Der zweite Kraftwerksteil, nennt man konventionellen Teil, der wandelt dann diese Wärme in Strom um. Das funktioniert über den Dampf, über den wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Der treibt eine Turbine an. Die ist mit einem Generator verbunden und der erzeugt dann den Strom, der ins Netz geht. So, und jetzt kommt der Teil, bei dem die Kühlung übers Flusswasser und Co. so entscheidend ist. Damit die Turbine möglichst viel Bewegung aus dem Dampf mitnehmen kann, also damit viel Strom erzeugt wird, müssen Temperatur und Druck vor und nach dieser Turbine möglichst unterschiedlich sein. Heißt, je besser gekühlt werden kann, desto effizienter läuft am Ende auch das Kraftwerk. Ja, also Hitze ist schon was, worauf die Betreiber sich einstellen, zum Beispiel jetzt auch mit zusätzlichen Kühltürmen, um mehr Optionen zu haben. Auch bei über 25 Grad Wassertemperatur darf in der Schweiz jetzt zum Beispiel eingeleitet werden. Da haben die Behörden einfach mal die Auflagen gelockert. Auch das passiert, obwohl die Regeln da vorher strenger waren. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Umweltschützer gegen angehen und das stark kritisieren. Also man versucht sich anzupassen. Das ist halt noch so ein bisschen die Frage, ob eher über die Technik oder über angepasste Regeln.
Jetzt betreiben wir Atomkraftwerke in Deutschland ja nicht mehr, aber ich hatte es am Anfang angesprochen, auch unsere Energieversorgung kann, wenn es heiß wird, ja zumindest an Grenzen stoßen. Und da sind zum Beispiel Stromkabel ein relativ wichtiger Punkt. Was hast du da recherchiert? Was ist da das Problem?
Also man sieht ganz deutlich inzwischen, wenn es heiß ist, geraten auch die Stromnetze, eben vor allem die Kabel, unter Druck. Ein Beispiel, das wir jetzt gerade in der letzten Hitzewelle im Juni gesehen haben, waren mehrere Defekte, zum Beispiel in der Ortenau in Baden-Württemberg. Da hat die anhaltende Hitze in Kombination mit länger schon trockenem Boden einfach dem Material zugesetzt. Matthias Heck, technischer Geschäftsführer beim betroffenen Netzbetreiber E-Werk Netze, der hat mir das so erklärt.
Durch das Austrocknen des Bodens erhöht sich der spezifische Widerstand des Bodens und auch der Kabel. Und dadurch ist die Belastung für das einzelne Kabel erstmal deutlich höher. Wir haben verschiedene Kabeltypen in unserem Netz im Einsatz. Die älteren Massekabel, das sind ölisolierte Kabel. Durch die steigende Temperatur wird das Öl dünnflüssiger, verteilt sich dadurch und kann auch in einzelnen Stellen, die im Normalbetrieb nicht gefährdet sind, austreten. Und dadurch führt es zu einer Schädigung des Kabels und zum Erdschluss.
Genau, und auf diesen sogenannten Erdschluss folgt dann eben oft ein Kurzschluss und da ist die Konsequenz ganz klar, der Strom fällt aus. Auch die Wissenschaft zeigt uns diesen Zusammenhang zwischen Hitze- und Stromausfällen. Das Forschungsnetzwerk Econpol Europe zum Beispiel hat ermittelt, dass im Juli die Zahl der Ausfälle im Vergleich zum Winter um satte 53% steigt.
Das finde ich tatsächlich eine ziemlich deutliche Steigerung und dafür, finde ich, hört man da eigentlich erstaunlich wenig zu. Für dich ist das Ganze ja nicht neu, du recherchierst ja schon länger genau zu diesem Thema und in diesem Jahr ist die Situation ein bisschen anders, oder?
Ja, was ich tatsächlich anders empfinde, ist die Reaktion einiger Netzbetreiber. Also es war wirklich, wenn wir in den Vorjahren gefragt haben, wenn der Strom ausgefallen ist und es heiß war, könnte es da einen Zusammenhang geben, dann kam ganz oft die Antwort: Oh, das kann man gar nicht so einfach sagen, was genau die Ursache war. Entweder wir sind noch dran, ja, wir arbeiten das gerade auf, oder es ist multifaktoriell. Also es gibt so eine Abfolge von Ereignissen, die dazu geführt haben, dass der Strom ausgefallen war. Und so richtig mit Hitze und Klimawandel wurde das meistens nicht in Verbindung gebracht. Mhm. Und genau das erlebe ich jetzt in diesem Jahr anders. Da haben wirklich mehrere Netzbetreiber ganz klar gesagt, ja, die Hitze spielt bei uns gerade eine größere Rolle. Vielleicht nicht die alleinige. Wir hatten auch während der Hitzewelle natürlich Stromausfälle, nachdem einfach mal ein Bagger ein Kabel gekappt hat. Ja. Aber es zeigt sich diesmal schon deutlicher, die Hitze setzt dem Netz zu.
Und ist diese Hitze aber dann nur ein Materialproblem oder ist das Netz vielleicht auch wirklich tatsächlich überlastet, weil ja viele Menschen dadurch darauf zugreifen, durch die Klimaanlage, durch die Ventilatoren, die dann laufen, die Kühlschränke müssen mehr Leistung bringen. Also ist das Netz auch einfach überlastet?
Ja, total. Es ist vor allem beides in Kombination, was so problematisch ist. Ja, wir haben einmal die Infrastruktur selbst, der die Hitze schaden kann und dazu kommt dann wirklich dieser steigende Verbrauch, weil eben viele ihre Klimaanlage und Co. anschmeißen und gerade wenn es am heißesten ist, auch noch große Mengen Strom verbraucht werden, ja.
Jetzt bist du ja im SWR-Sendegebiet. Beziehen sich denn die Recherchen und die Anfragen nur auf die Region bei euch? Also habt nur ihr sozusagen dann Pech gehabt? Oder ist es tatsächlich für Deutschland verallgemeinerbar?
Ja, dann wäre es leichter lösbar, wenn es ein reines Südwestproblem wäre. Nee, es ist wirklich auf Deutschland übertragbar. Aha. Und nicht nur übertragbar, sondern wir haben jetzt in der letzten Hitzewelle wirklich auch gesehen, auch in anderen Regionen. Ja, aus NRW haben wir Meldungen von den Netzbetreibern bekommen, aus Hessen, wo sie wirklich gesagt haben, das war die Hitze. Das kann natürlich regional mal stärker und mal weniger stark ausfallen, je nachdem, wo Hitze und Trockenheit jetzt gerade besonders extrem sind. Es hängt auch an der Verteilung von Stromerzeugung und Verbrauch, daran, wie gut das Netz vor Ort ausgebaut ist, wie alt die Kabel sind und so weiter und so fort. Aber das ist ein Problem, was uns in ganz Deutschland beschäftigt.
Jetzt hatte ich bei der Recherche immer wieder auch von brennenden Trafohäuschen oder diesen Stromverteilerkästen gelesen. Dann ist es ja auch schwierig mit der Stromversorgung. Das tritt auch bei Hitze oft auf, aber die entzünden sich ja nicht einfach so durch Hitze. Also da ist Hitze natürlich nicht die alleinige Ursache. Kann man ja natürlich sagen, naja, dann ist es auch nicht so dramatisch, dann passiert das eben mal, aber es kommt ja zu der Hitze noch irgendwas dazu. Aber so einfach ist es dann nicht, oder?
Das Problem dabei ist oft so eine Kette an Ereignissen. Also das haben wir gerade kürzlich bei einem Brand in Idar-Oberstein gesehen, wo der Netzbetreiber gesagt hat, also die Störung, die dem zugrunde lag, die kann auch bei Minusgraden auftreten. Das hat den Brand verursacht. Nur, wenn es dann eben so heiß ist, dann fällt das Brandgeschehen natürlich schnell ganz anders aus, als wenn es draußen kalt und feucht ist. Ja, heiß und trocken ist für Feuer immer ein fördernder Faktor. Und das kann dann schon dramatisch werden, weil natürlich mehr Feuer auch mehr Infrastruktur zerstört. Und die muss dann erstmal wieder repariert werden. Jetzt haben wir so Backup-Lösungen bei uns im deutschen Stromnetz. Also viele Sachen sind einfach doppelt vorhanden. Aber gerade wenn das wichtige, kritische Punkte sind, an denen es brennt, dann ist das natürlich blöd.
Okay, aber welche Lösungen gäbe es für das Problem von kaputten Kabeln durch Hitze? Es wird ja durch den Klimawandel perspektivisch eher mehr Hitzetage geben. Muss man jetzt flächendeckend andere Kabel verlegen oder was würde das dann, welche würden das sein? Wie soll das funktionieren?
Also austauschen ist ein großes Thema für die Netzbetreiber, meint auch Matthias Heck.
Natürlich bauen wir neuere Materialien ein, also bei einer Reparatur neue Kabeltypen, die entsprechend auch im großflächigen Sandbett einbauen, um die Wärme besser abzuleiten, die dann sich hoffentlich nicht mehr so hitzeempfindlich zeigen.
Und neben diesen Baumaßnahmen, da geht es dann auch noch um passende Krisenszenarien. Also einfach mal abschätzen, ja, wie schlimm könnte es denn werden? Und um genügend Fachkräfte.
Wir haben in der Regel 15 bis 20 Mitarbeiter, 24/7 im Bereitschaftsdienst. An dem heißen Wochenende waren es über 50 Mitarbeiter, die am Einsatz waren. Plus zusätzliche Rahmenvertragsfirmen und andere Firmen. Also wir waren bei über 100 Mitarbeitern, die nur in unserem Netzgebiet im Einsatz waren, dauerhaft.
Und das ist halt schon einfach mal eine Nummer, weil das ist jetzt kein Riesengebiet. Das ist schon eine größere Fläche, aber es ist wirklich kein Riesengebiet. Und wenn man dann mit solchen Personalstöcken planen muss, dann ist das natürlich auch was, worauf sich so ein Netzbetreiber einfach erstmal einstellen muss.
Jetzt frage ich mich, in anderen Ländern ist es ja auch häufig heiß und auch häufig über 40 Grad warm. Gefühlt hört man von solchen Meldungen von dort aber nicht. Warum denn eigentlich nicht?
Es ist nicht nur gefühlt so, es ist tatsächlich, glaube ich, so. Und sie kommen alle schon auch von dort, also auch in Spanien, Portugal oder Frankreich, lesen wir ab und zu mal was über Stromausfälle. Mhm. Aber das hat wirklich andere Dimensionen. Und zwar einmal, weil in diesen Ländern teilweise kurze Ausfälle normaler sind als in Deutschland. Ja, also daran sehen wir nochmal, wie stabil unser Netz in Deutschland prinzipiell ist. Bei uns ist das ein Zeitungsartikel wert, teilweise auch ein überregionalen, wenn der Strom ausfällt. In anderen Ländern lachen die darüber. Ja. Punkt zwei sind die Leitungen auf Verteilnetzebene. Die liegen bei uns oft unter der Erde. In anderen Ländern, wenn man im Urlaub ist, sieht man das immer mal wieder, sind die überirdisch verlegt. Da sind die halt an so Holzpfosten aufgehangen. Eigentlich ist unterirdisch natürlich eine feine Sache, denn wenn ein Baum umstürzt oder so, sind die Kabel unter der Erde deutlich besser geschützt. Aber die überirdischen Kabel, die kommen mit der Hitze in vielen Fällen dann doch besser klar und vor allem auch mit dieser Kombi Hitze und Trockenheit, die eben den Erdkabeln dann so zusetzt. Das wird mit dem zunehmenden Klimawandel spürbarer, dieses Problem, und da müssen die Netzbetreiber bei uns jetzt einfach ran.
Also gibt es da noch einiges zu tun, Stichwort Stromkabel, und es gibt auch noch einen anderen Punkt, der beeinflusst wird. Das finde ich klingt erstmal überraschend. Auch Solaranlagen bringen nämlich nicht die beste Leistung, wenn es zu heiß wird. Was hast du denn dazu recherchiert? Weil man könnte ja annehmen, je mehr Sonne, desto besser.
Ja, je mehr Sonne, das ist tatsächlich auch erstmal besser für die Solarmodule. Aber die Temperaturen sind tatsächlich ein Knackpunkt. Also mal so ganz in der Theorie wären für Solarzellen dreistellige Minusgrade optimal. Krass, da fühlen die sich wohl. Ja, das ist so die Wohlfühltemperatur. In der Praxis sprechen viele Hersteller so von 20 bis 25 Grad plus als Idealtemperatur für die Anlagen, die dann auf dem Dach verbaut sind. Und bei einer Hitzewelle, da wird es natürlich so viel heißer, dass der Wirkungsgrad der Zellen dann auch spürbar abnimmt. Man sagt, pro zusätzlichem Grad Celsius fällt er so um 0,3 bis 0,4%.
Und auch hier dann die Frage, wie soll man damit in Zukunft umgehen?
Ja, ganz platt gesagt, das kann man so lassen. Also das ist zwar ein sichtbarer Effekt, aber wir haben einen fortschreitenden Photovoltaikausbau insgesamt. Es wird einfach immer mehr Leistung installiert. Zukünftig kommen ja auch noch mehr Speichermöglichkeiten im Netz dazu und dann spielt das keine so große Rolle. Man muss sich auch vorstellen, im Sommer sind die Tage länger, wir haben einen guten Einfallswinkel von der Sonne. Also man muss wissen, bei PV-Anlagen ist die Hitze einer von mehreren Faktoren, die sich auf die Produktion auswirken können. Einfallswinkel der Sonne, Sonnenstunden, all das, was im Sommer ja sehr gut läuft, ist entsprechend auf der Plusseite, und wenn dann ein bisschen Verlust durch die Hitze dazukommt, dann wird das ausgeglichen.
Okay, aber kann man die trotzdem theoretisch auch irgendwie anders konstruieren, oder sollte man sie irgendwie besser herunterdrosseln bei Temperatur XY, damit sie nicht im Vollbetrieb laufen, wenn es auch noch heiß ist?
Also man kann natürlich sicherlich in der Forschung und Entwicklung auf dieses Thema auch nochmal drauf gucken, wobei es da auch wieder andere Bereiche gibt, zum Beispiel Verschattungsresilienz. Ja, also was passiert, wenn ein Blatt auf meiner Photovoltaikanlage liegt, die in der Forschung einfach interessanter sind, wo man mehr Potenzial rausholen kann, als wenn man jetzt sich der Hitze anpasst. Aber anders als bei zum Beispiel den Atomkraftwerken haben wir bei der Photovoltaik nicht so viel zu verlieren. Also wenn die PV-Anlage in etwas heißeren Temperaturen zurechtkommen muss und weniger Strom produziert, dann ist erstens immer noch viel Strom da, der aus dieser Anlage rauskommt, und zweitens macht die Hitze die Anlagen auch nicht reihenweise kaputt. Also im Gegenteil, der Effekt ist teilweise sogar netzdienlich, denn er puffert so ein bisschen im Hochsommer die Mittagsspitzen der PV-Erzeugung ab. Mhm. Also die Zeiten, wo wir sonst an den sonnigen Sommertagen extrem viel Solarstrom auf einmal im Netz haben. Aktuell können wir den ja noch nicht so ganz optimal speichern und verteilen, und das heißt dann im Zweifel, dass Anlagen abgeriegelt werden müssen, weil das Netz den Strom gar nicht brauchen kann. Das ist aufwendig und teuer, und entsprechend ist es im Moment deshalb für die Netzbetreiber sogar ganz praktisch, wenn die Anlagen dann zu der Zeit nicht ausgerechnet mit maximaler Leistung arbeiten können.
Klingt nach einem klassischen Fall von der Markt regelt, der Sonnenmarkt in dem Fall. Okay, na, das ist ja ganz praktisch, dass sich das sozusagen dann von alleine erledigt. Katha, damit sind wir durch für den ersten Teil dieses ARD-Klima-Updates. Ich danke dir sehr für deine umfangreiche Recherche und für die ganzen Informationen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das ARD-Klima-Update.
Momentan besteht also noch kein akuter Handlungsbedarf, um PV-Anlagen hitzeresilienter zu machen. Aber perspektivisch wäre es doch wünschenswert, wenn bei viel Sonnenschein nicht überschüssiger Strom ungenutzt bliebe, sondern auch gespeichert werden könnte. Wie das Energiesystem noch zukunftsfester wird, bespreche ich jetzt mit Professorin Claudia Kempfert vom DIW in Berlin. Hallo zu Ihnen.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Kempfert, es geht in dieser Ausgabe vom ARD-Klima-Update ja vor allem darum, welche Rolle die Hitze bei der Energieversorgung spielt. Aber man kann nicht über diese Hitzewelle Ende Juni sprechen und die vielen Betroffenen ignorieren. Wir sollten das kurz zusammentragen, finde ich, weil es wirklich sehr deutlich zeigt, welchen Einfluss der Klimawandel hat. Es gibt erschreckende Fakten dazu. Das RKI schreibt zum Beispiel, dass deutlich mehr Menschen als sonst während dieser Hitzewelle Ende Juni Hilfe in einer Notaufnahme gesucht haben. Der Anteil der Patientinnen und Patienten war teils 6-mal so hoch wie üblicherweise. Und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat für Ende Juni einen Höchstwert zu Anfragen über diese Hotline 116 117 zu Hitzethemen gemeldet. Außerdem sind ja Züge ausgefallen, Wohnungen haben sich wirklich so sehr aufgeheizt, dass sie eigentlich unbewohnbar wurden. Und diese Hitzewelle kostet die deutsche Wirtschaft schätzungsweise 6,3 Milliarden Euro. Das schreibt das Handelsblatt und bezieht sich dabei auf eine Analyse vom Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos. Hinzu kommen tausende Tiere, die natürlich völlig schutzlos sind, die bei Hitze und Trockenheit schwer überleben können. Ich habe zum Beispiel gelesen, das fand ich irgendwie besonders dramatisch, kleine Babyvögel haben sich aus den viel zu heißen Nestern fallen lassen, um diesen Temperaturen zu entkommen. Ja. Und die können aber noch nicht fliegen und das heißt, sie sterben also entweder sofort oder sind dann am Boden schutzlos. Und man könnte diese Liste wirklich erschreckend lange weiterführen, weil es einfach Einfluss auf jeden Bereich im Leben hat. Und Ihnen, Frau Kempfert, überlasse ich im Grunde das dramatischste Thema, das sind die Zahlen der Hitzetoten. Das RKI spricht von rund 5.100 Hitzetoten während dieser Hitzewelle Ende Juni oder auch wegen der Hitzewelle. Und das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Können Sie mal wissenschaftlich kurz erläutern, wie das RKI diese Zahlen ermittelt und wie belastbar die sind? Weil natürlich gibt es direkt wieder Aufschrei, das sind nur geschätzte Zahlen, das ist nicht korrekt, das RKI hat falsche Zahlen ermittelt. Aber wie macht das RKI das und wie belastbar sind diese Zahlen?
Ja, also zunächst einmal ist ja wichtig, dass diese Zahl nicht auf jetzt 5.100 einzelnen Totenscheinen beruht, auf denen jetzt Hitze als Todesursache vermerkt ist. Das ist schon richtig, aber die hitzebedingten Todesfälle lassen sich in der Regel nicht direkt zählen, weil auf dem Totenschein dann etwas steht wie Herz-Kreislauf-Versagen, Nierenversagen oder Atemwegserkrankung. Also da, deswegen ist das das eine. Also das ist dann die unmittelbare medizinische Todesursache. Aber die extreme Hitze hat diese Erkrankung dann entscheidend verschärft. Und das wird oft nicht dokumentiert. Und das Robert-Koch-Institut ermittelt diese Zahl deshalb mithilfe eines statistischen Modells. Also verglichen werden die tatsächlich registrierten Sterbefälle mit der Zahl, die ohne diese außergewöhnlich hohen Temperaturen zu erwarten gewesen wären. Und da wird vor allen Dingen berücksichtigt, wie viele Menschen üblicherweise in einer bestimmten Kalenderwoche sterben, wie sich die Altersstruktur entwickelt hat, welche saisonalen Schwankungen es gibt und wie hoch auch die Temperatur in der jeweiligen Region war. Und aus diesem statistischen Zusammenhang zwischen Temperatur und Sterblichkeit wird dann anschließend die Zahl der Todesfälle geschätzt, die der Hitze dann auch direkt zugerechnet werden können. Und das RKI weiß deshalb auch schon, deshalb jetzt ja keine punktgenaue Zahl aus, das sagen Sie ja auch nicht. Sie sagen, Sie sprechen da auch von einem Unsicherheitsintervall. Also für 2026 wurden bis zur Kalenderwoche 26 rund eben diese 5.120 hitzebedingten Todesfälle geschätzt. Und das angegebene Intervall, das reicht dann von 4.410 bis 5.850 Fälle. Also die Zahl ist eine wissenschaftlich fundierte Schätzung, keine exakte Zählung. Ja. Aber sie ist belastbar, weil das Verfahren auf langjährigen Sterbe- und Temperaturdaten beruht und das RKI diese Methodik seit Jahren verwendet. Also deswegen sollte man jetzt hier nicht sagen, das ist falsch oder diskutieren über 100 Fälle, sondern die Größenordnung ist ernst zu nehmen. Es geht mit hoher Wahrscheinlichkeit um mehrere tausend zusätzliche Todesfälle innerhalb weniger Wochen. Das ist höchst dramatisch und auch wirklich schrecklich.
Und sind das jetzt Zahlen, die man tragischerweise erstmal so hinnehmen muss, weil der Hitzeschutz nicht ausreichend vorhanden ist? Oder kann es schnell wirksam Hitzeschutz geben, sodass Menschen vielleicht schon bei der nächsten Hitzewelle besser geschützt wären?
Also diese Zahlen müssen wir auf gar keinen Fall hinnehmen. Ein erheblicher Teil dieser hitzebedingten Erkrankungen und Todesfälle ist vermeidbar. Viele Maßnahmen können bereits jetzt vor der nächsten Hitzewelle wirken. Und wir müssen dafür nicht jetzt jahrelang Gebäude umbauen oder ganze Städte neu neu planen. Besonders gefährdet, das wissen wir ja, sind ältere Menschen, Pflegebedürftige, chronisch Kranke, kleine Kinder, alleinlebende Personen, schwangere Menschen und so weiter, die körperlich im Freien arbeiten, in stark aufgeheizten Räumen arbeiten. Also effektiver Hitzeschutz muss diese Gruppen gezielt erreichen und darf nicht nur aus allgemeinen Verhaltenstipps im Internet bestehen. Also kurzfristig helfen aber durchaus diese verbindlichen Hitzeaktionspläne. Dazu gehören funktionierende Warnketten, das kennen wir auch, des Deutschen Wetterdienstes, feste Verantwortlichkeiten auch in den Kommunen, Pflegeheimen, Krankenhäuser oder auch Arztpraxen und vor allen Dingen auch eine Liste besonders gefährdeter Personen. Also wenn man das mal in Frankreich sieht, die machen das ja seit 2003. Das könnte man hier genauso machen. Und dann müssen bei der Hitzewarnung diese Menschen aktiv kontaktiert werden, betreut und gegebenenfalls auch mit Trinkwasser, Medikamentenkontrolle versorgt werden oder auch dann in einen kühleren Aufenthaltsort gebracht werden. Und auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen da die Dienstpläne angepasst werden, die Räume systematisch gekühlt werden, Patienten enger überwacht werden und so weiter. Die Medikamentenpläne sind auch wichtig und die Kommunen können kurzfristig auch kühlere öffentliche Räume schaffen, also auch öffnen, Trinkwasserstellen ausweisen, Obdachlose gezielt aufsuchen und dann auch Informationen mehrsprachig, barrierefrei verbreiten und auch die Arbeitszeiten anpassen bei extremer Hitze, in die frühen Morgenstunden verlagern, betriebliche Hitzeschutzpläne erarbeiten. Das ist nochmal ganz wichtig, denn da geht es ja auch nicht nur um Gesundheitsschutz, sondern auch um Produktivitätsverluste. Sie hatten eben die Kosten in der Wirtschaft auch angesprochen, das kommt ja daher. Wir sehen, dass diese Hitzeaktionspläne die Sterblichkeit älterer Menschen senken kann.
Also haben Arbeitgeber, Kommunen und so weiter jetzt in der Zeit, wo keine Hitze ist, im Grunde viel zu tun, um dann vorzubereiten auf die nächste Hitzephase, die sehr wahrscheinlich kommen wird. Gerade ist es angenehm kühl, kann man ja wirklich fast sagen. Aber wenn man auch nach Frankreich, Spanien, Griechenland schaut, ich glaube, Spanien sind Temperaturen bis zu 44 Grad. Wir wissen ja inzwischen, wie sich 40 Grad und mehr anfühlen. Also da ist die Hitzewelle, macht da momentan keine Pause. Lassen Sie uns über die Energieversorgung sprechen. Wir haben es schon gehört, Atomkraftwerke müssen gedrosselt und heruntergefahren werden. Nun haben wir keine AKW mehr in Deutschland, aber auch Stromkabel halten diesen hohen Temperaturen nicht immer zuverlässig stand. Und selbst Solaranlagen bringen nicht die optimale Leistung. Vielleicht erstmal generell, wie ist Ihre Einschätzung? Ist das deutsche Stromnetz, es gilt ja als eines der sichersten in Europa oder als eines der zuverlässigsten, ist es trotzdem gut aufgestellt für mehrere aufeinanderfolgende heiße Tage, wie wir sie Ende Juni erlebt haben? Oder ist da Nachholbedarf?
Nein, also grundsätzlich ist das deutsche Stromsystem weiterhin sehr stabil. Also jetzt gibt es ja einzelne lokale Stromausfälle, aber selbst wenn die auftreten, das bedeutet nicht, dass die bundesweite Stromversorgung zusammenbricht oder dass so ein flächendeckender Blackout unmittelbar bevorsteht. Also Deutschland verfügt im internationalen Vergleich über eine sehr hohe Versorgungsqualität. Deswegen sagt die Bundesnetzagentur auch zu Recht, also wir haben weltweit die geringsten Ausfallzeiten. Also das sind nur wenige Minuten pro Jahr, das ist sehr, sehr wenig. Und das ist die positive Seite. Aber gleichzeitig dürfen wir diese lokalen Ausfälle und auch die Materialschäden nicht kleinreden. Eine stabile Stromversorgung im statistischen Jahresdurchschnitt bedeutet jetzt nicht automatisch, dass jedes Ortsnetz auf mehrere Tage mit 38 oder 40 Grad vorbereitet ist, wenn jetzt ausgetrocknete Böden noch dazukommen oder stark steigender Kühlbedarf. Also besonders beansprucht sind hier die Verteilnetze. Dort befinden sich ja auch diese ganzen Leitungen, Transformatoren, Schaltanlagen, über die jetzt auch die Haushalte und kleinere Unternehmen versorgt werden. Also ich würde sagen, das deutsche Stromsystem ist derzeit insgesamt stabil, aber nicht überall ausreichend klimaresilient. Also vor allem auf der lokalen Verteilnetzebene bestehen erhebliche Modernisierungs- und auch Anpassungsbedarfe.
Und das heißt, perspektivisch müssen diese Materialien peu à peu ausgetauscht werden, erneuert werden.
Also Netzbetreiber müssen systematisch erfassen, wo welche Kabel, Transformatoren und Schaltanlagen bei Hitze besonders störanfällig sind. Also da braucht es eine bessere Zustandsüberwachung, Sensorik, vorausschauende Wartung und die Komponenten sollten nicht erst ersetzt werden, wenn sie ausgefallen sind. Dann brauchen wir Investitionen in höhere Temperatur- und Trockenheitsbelastungen. Das muss eingeplant werden. Also da sollte man auf historische Wetterdaten gucken, aber das reicht nicht aus. Da müsste es dann auch um die Klimaprojektionen gehen, die ja heute überhaupt gar keine Berücksichtigung finden. Genauso wie ja auch bei kritischen Einrichtungen, wie jetzt Krankenhäuser, Pflegeheimen und so weiter. Da müssen lokale Netzstörungen schneller weiterverarbeitet werden können und die Notstromsysteme, Batterien, lokale erneuerbare Erzeugung, das entsprechend ausgebaut werden. Und es geht auch um Digitalisierung, dass man da mehr Informationen hat, mehr Transparenz. Das reduziert ja auch die Netzengpässe. Und wir brauchen dann Speicher auch. Die Batteriespeicher, die können dann ja auch Solarstrom mittags speichern. Und deswegen ist es wichtig, die Klimaanpassung und die Energiewende, die dürfen dann nicht gegeneinander ausgespielt werden. Da geht es ja um den Ausbau erneuerbarer Energien, um die Resilienz zu stärken, aber gleichzeitig auch die Netze und die Speicher und die Flexibilität zu verbessern.
Okay, aber es wirkt trotzdem nicht ganz zufriedenstellend, wenn man sich das mal anschaut, weil wenn man fordert, erneuerbare Energien auszubauen, auch PV und Wind, und dann gibt es überdurchschnittlich viel Sonne, und dann ist es ja trotzdem auch wieder nicht problematisch, aber nicht optimal, weil meine Kollegin Katja Janssen hat es gesagt, sie laufen nicht optimal, wenn es zu heiß ist, und es gibt wahrscheinlich auch zu wenig Speicherkapazitäten, oder? Also wie lässt sich das lösen, damit man diese intensiven Sonnenstunden, von denen ja perspektivisch deutlich mehr kommen werden, optimal nutzen könnte?
Also die Sonne selbst ist ja nicht das Problem. Also problematisch ist es, dass das Energiesystem diese sehr günstigen Solarstrommengen nicht vollständig aufnehmen kann oder zeitlich auch verschieben kann. Mhm. Also da wäre es sehr viel besser. Man hätte dann deutlich mehr Speicher. Wir brauchen aber auch eine Digitalisierung des Verteilnetzes, also sogenannte Smart Meter und Smart Grids, die dann auch Flexibilität herbeibringen können. Denn wir brauchen auch hier eine Flexibilität bei den Verbrauchern, aber vor allen Dingen Speicher und eine verbesserte Netze, Smart Grids auf der dezentralen Ebene. Das wäre sehr viel effizienter, um dann auch in den Sonnenstunden künftig oder die Sonnenstunden dann optimal zu nutzen. Da wären die Batteriespeicher am allerbesten. Also große Batteriespeicher können mittags bei hoher Solarproduktion aufladen und dann am frühen Abend wieder Strom abgeben. Und genau für diesen Zeitraum von wenigen Stunden sind die Batterien ja technisch besonders gut geeignet. Und wir brauchen auch mehr private und gewerbliche Solaranlagen, die mit Speichern immer kombiniert werden. Diese Speicher sollten dann netzdienlich betrieben werden, also die sollten dann nicht bereits morgens voll geladen werden, sondern gezielt dann für Platz für die Mittagsstunde dann freihalten und den Strom dann möglichst in den Abendstunden wieder bereitstellen. Und wir brauchen intelligente Ladestrategien auch für Elektroautos. Also Millionen Fahrzeuge können künftig vor allen Dingen zwischen, ja, ich würde sagen, späten Vormittag und Nachmittag laden, statt jetzt direkt nach der Heimkehr am Abend. Also perspektivisch können Elektroautos auch über bidirektionales Laden sogar Strom zurück ins Haus und auch ins Netz geben. Und genauso bei den Wärmepumpen ist es genauso wichtig, dass man da auch große Wärmespeicher nutzt und die Industrie auch da flexibler wird durch Kühlhäuser oder auch Druckluftsysteme, bestimmte Produktionsprozesse, die dann auch flexibler werden können. Und all das nennt man Flexibilisierung des Systems. Und um das herbeizuführen, braucht man dynamische Stromtarife und auch eine Digitalisierung des Netzes, und um den Energie- und Lastverbrauch optimal zu steuern. Und deswegen müssen die Verteilnetze dringend digitalisiert werden. Wir sind da im europäischen Vergleich Schlusslicht. Das ist hochnotpeinlich.
Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, eine Einschätzung zum Status quo. Also das klingt alles einleuchtend und in der Theorie, man müsste das einfach nur mal machen. Aber es wird anscheinend in Deutschland nicht ausreichend gemacht, wenn Sie sagen, es ist peinlich.
Es ist hochnotpeinlich. Gerade die Digitalisierung der Verteilnetze, überhaupt die Smart Meter, sind wir im europäischen Vergleich nahezu Schlusslicht. Also die Haushalte haben keine ausreichenden Smart Meter, die nicht nur jetzt messen können, sondern auch digitalisiert funktionieren. Das heißt, da auch entsprechend das steuern können, wann zum Beispiel der Speicher im Einsatz ist oder das Elektrofahrzeug oder die Wärmepumpe. Und deswegen ist es so, dass die Bundesnetzagentur die Unternehmen schon anweist mittlerweile, weil noch nicht mal die 20% Verteilnetzdigitalisierung, Smart Meter Einbau funktioniert. Da sind wir weit drunter. Wir sind bei 5%. Das geht gar nicht. Und deswegen, es muss gemacht werden. In Deutschland wird es immer nie gemacht. Und gerade wenn es um die Modernisierung geht, stehen wir da vollständig auf der Bremse. Und das merkt man dann und beschweren uns dann über Effekte, die dann auftreten mit Strompreisen. Strompreisen oder negativen Strompreisen, zu hohe Strompreise, ist es ja immer alles falsch. Aber die Antwort muss Flexibilisierung heißen, Digitalisierung und Flexibilisierung, weil auch diese Überschüsse ja durch zum Beispiel Batteriespeicher, industrielle Wärme oder Power-to-X nennt sich das Power-to-X-Anwendung genutzt werden können. Auch die Produktion von Wasserstoff gehört ja genauso dazu. Also da gibt es so viele Chancen und so viele Anwendungsmöglichkeiten, die wir schon so lange kennen und jetzt muss das mal gemacht werden. Das kennen wir ja schon sehr oft, dass man da immer wieder zurufen muss. Also da müssen wir deutlich besser werden.
Ja, Sie haben jetzt in dieser Ausgabe vielen Akteuren eine lange To-Do-List geschrieben, was zu tun ist.
Die Akteure kennen das alle. Sowohl die Bundesnetzagentur als auch die Verteilnetzbetreiber wissen, was sie tun müssen. Sie müssen aber auch ins Handeln kommen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Wir sind damit am Ende dieser Ausgabe vom ARD-Klima-Update. Ich danke Ihnen, Frau Kempfert, für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen auch, Frau Brenner.
Und wie immer habe ich jetzt noch einen Podcast-Tipp. Klimaschutz und Ernährung, das hängt ja ein bisschen auch zusammen, wenn wir zum Beispiel mal an die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln denken. Was ist klimafreundlich angebaut und was ist auch noch gesund? Wir empfehlen euch deswegen den Podcast Die Ernährungsdocs. Darin spricht Wissenschaftsjournalistin Julia Demann mit Fachleuten über ihre spannendsten Fälle aus dem gleichnamigen Fernsehformat. Essen als Medizin lautet da die Strategie und die Themen reichen von anti-entzündlicher Ernährung bis zum Zuckerersatz. Und wer in Sachen Klima-Update nichts verpassen möchte, dem empfehle ich noch den Newsletter ARD Klima-Update. Da bekommt ihr jede Woche kompakt und wirklich gut aufbereitet viel Wissenswertes zu wichtigen Klimathemen. Es gibt anschauliche Grafiken, wichtige Termine und Infos zu aktuellen Forschungen. Den Link jeweils für Podcast und Newsletter findet ihr in den Shownotes. Ich bin Theresa Brenner, danke fürs Zuhören und in 14 Tagen gibt es die nächste Podcast-Ausgabe, dann mit meinem Kollegen Markus Schödel zu Desinformationskampagnen zum Klimawandel und was dagegen hilft.
Das ARD-Klima-Update.